Think about the app you've been wanting to build, sell something you've created, run your community, manage your business, or launch your next idea. Now imagine it's live before today's over. Meet Base44, the fastest way to turn any idea into a fully functional app. No code, no waiting. Just describe what you want and watch it come together. Backend, design, and all in minutes. A real product ready to share. From idea to live app fast. Start building today at base44.com.
Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Die neue Folge des Bücherpodcasts. Mein Name ist Thomas André. Ich bin Literaturredakteur beim Hamburger Abendblatt und bei mir im Podcaststudio sitzt meine Co-Podcasterin, meine Mitleserin Antje Flemming, die Leiterin des Hamburger Literaturhauses ist.
Guten Tag.
Hallo Antje. Wir sprechen heute, wie in bewährter Form, über einen uns wichtig erscheinenden neuen Titel, über Jegana Jabarova, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Jegana Jabarovas Roman, der auch einen sehr interessanten Titel hat, einen sehr langen Titel. Er lautet: Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt. Das Buch erscheint bei Zollnay. Wie heißt die Übersetzerin?
Maria Reyer. Ein wunderbarer Titel übrigens.
Das ist ein wunderbarer
Romantitel.
Ich
schwärme sofort von diesem Buch.
Ist allein der Titel der Grund, dass du dich entschlossen hast, die Frau einzuladen, die Kollegin, die Autorin einzuladen ins Literaturhaus?
Nein, das kam anders. Ich erzähle die Geschichte mal kurz. Ich bin ja, wie viele wissen, noch nicht so lange im Literaturhaus. Die Leipziger Buchmesse im März war meine erste Buchmesse als künftige Literaturhaus-Programmleiterin. Und ich hatte einen dieser vielen Termine. Man hat ja dann immer so halbstündige Termine bei den Verlagen. Hier waren es gleich mehrere Verlage zusammen, also Zollnay, Hansa und so weiter. Und da sagte mir die Kollegin vom Zollnay Verlag, ja, ich habe hier ein Buch, eine Autorin, die lebt in Hamburg. Und da ich ja vorher in meiner vorigen Stelle sehr viel mit der Hamburger Literaturszene zu tun habe, war ich natürlich sofort, dann habe ich meine Ohren gespitzt. Und dann hatte ich noch nie von Jegana Jabarova gehört. Und Brigitte Kasara erzählte, ja, die lebt im Geflüchtetenheim. Die ist aus Russland geflohen, ist ursprünglich aus Aserbaidschan oder in Aserbaidschan geboren, hat dann in Russland mit ihrer Familie gelebt und musste fliehen, ist verfolgt worden wegen ihrer Literatur, wegen ihrer Schriften, aber auch wegen ihres politischen Engagements und weil sie eine queere Person ist und weil sie einfach dort nicht mehr leben konnte. Und da habe ich irgendwie sofort gedacht, das möchte ich gerne dem Hamburger Publikum zeigen, was es für Schicksale in dieser Stadt gibt und was hier auch für Leute trotzdem Kunst machen, trotz all dieser widrigen Bedingungen. Und es ist für mich auch irgendwie so ein Zeichen von Solidarität, einfach dieses Haus, dieses sehr etablierte, prunkvolle Haus für jemanden zu öffnen, die momentan ziemlich entwurzelt zu sein scheint. Die ist noch nicht lange in Hamburg, ne? Einige Monate, seit Ende 24 oder so. Und so kam das.
Eine wunderbare Entscheidung, auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ist natürlich auch ein Thema der Zeit. Jetzt mal ganz grob gesprochen, die ist jetzt hier aus Russland gekommen. Wir haben ein gewisses Russlandbild, das in Russland auch alleine schon ist. Muss nicht nur queer sein, ist auch ein Thema natürlich, definitiv. Aber auch schon, dass Minderheiten, in dem Fall die aserbaidschanische, das ist nicht gerade jetzt in dieser aktuellen Phase, wo es schon einen größeren russischen Nationalismus gibt. Da kann man sich das nicht unbedingt vorstellen, man glaubt das aber trotzdem sofort, dass es eben dann für manche Bevölkerungsgruppen nicht mehr so einfach ist, in Moskau zu leben. Es geht in diesem Roman an manchen Stellen auch darum, es wird erwähnt, dass hier eben eine aserbaidschanische Familie in Russland lebt und wie das dann eben so ist, dass man sich dann teilweise verstellen muss auf dem Pausenhof schon, dass man dann gehänselt wird, wie auch immer.
Ja, also ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, worum es in dem Buch geht und was das Besondere an diesem sehr kurzen Roman ist. Wir haben ja vor einiger Zeit den Roman Die Schwestern von Jonas Hassan Kemiri besprochen, der über 700 Seiten lang ist. Der ist hier 138 Seiten lang. Und
Think about the app you've been wanting to build. Sell something you've created. Run your community. Manage your business. Or launch your next idea. Now imagine it's live before today's over. Meet Base44, the fastest way to turn any idea into a fully functional app. No code, no waiting. Just describe what you want and watch it come together. Backend, design, and all in minutes. A real product ready to share. From idea to live app fast. Start building today at base44.com.
Hey everybody, it's Nicole Byer here with some hot takes from Wayfair. A cozy corduroy sectional from Wayfair? Yeah, that's a hot take. Go on and add it to your cart and take it. A pink glam nightstand from Wayfair? Scalding hot take. Take it before I do. A mid-century modern cabinet from Wayfair that doubles as a wine bar? Do I have to say it? It's a hot take. Get it at Wayfair.com and enjoy that free shipping too.
Wayfair, every style, every home.
Jegana Dzubowa erzählt vermutlich stark autobiografisch anhand ihres Körpers, anhand von Körperteilen, eine Geschichte der patriarchalen Unterdrückung und der Verfolgung und Ausbeutung von Frauen und von Leuten, die angeblich nicht dahin gehören, wo sie jetzt gerade leben. Es geht halt los mit den Augenbrauen. Soll ich vielleicht mal den Anfang
der lies bitte gerne mal den Anfang
lesen? Also erstmal kommen hier eine ganze Menge Zitate, von denen ich, also Motti, von denen ich viele Autoren nicht kenne, aber Orhan Pamuk kenne ich und William Faulkner kenne ich. Das Vergangene ist nie tot. Das machen sich viele Autoren und Autorinnen zu eigen, von Christa Wolf angefangen. Okay, das erste, ich lese jetzt mal so die ersten knapp anderthalb Seiten. Augenbrauen. Der ovale Spiegel warf zwei große, dichte, schwarze Augenbrauen zurück, die gemäß Mutters striktem Verbot nicht gezupft werden durften. Und zwar nicht nur, weil Allah seinen Geschöpfen untersagt, irgendetwas an ihren Körpern zu verändern, sondern auch, weil ich nicht verheiratet war. Das wichtigste Ereignis im Leben eines jeden aserbaidschanischen Mädchens ist zweifellos die Hochzeit. Nur sie schenkt einem das Recht auf Veränderung, selbst wenn Allah diese Veränderung missbilligt. In kleinen Bergdörfern ließ sich ein unverheiratetes, unschuldiges Mädchen leicht von einer verheirateten Frau unterscheiden. Der erste und wichtigste Unterschied waren die Augenbrauen. Dünn wie mit Tusche gemalt, gleichmäßig, ja geradezu künstlich, teilten sie dem Umfeld mit, dass das Mädchen nun zur Frau geworden war und das paradiesische Gesträuch üppiger Augenbrauen der Vergangenheit angehörte. Aber in der normalen russischen Schule rissen die meisten Mädchen sich in kleinen runden Spiegel aus dem Kiosk betrachtend, seelenruhig mit einer erbarmungslosen Metallpinzette, die widerspenstigen dicken Härchen aus. Ich dachte lange darüber nach, was am Augenbrauenzupfen so verkehrt sein mochte, waren doch meine Klassenkameradinnen am nächsten Tag dieselben, sogar ein bisschen glücklicher. Meine Augenbrauen wucherten Tag für Tag stärker über den Lidern, okkupierten immer mehr Haut und hatten meine Freundinnen wenigstens helle Lianen, waren es bei mir zwei riesige dunkle Adlerflügel. Das Problem der Augenbrauen beschäftigte mich auch, wenn wir Vaters Verwandtschaft in Baku besuchten. Träge lagen dort in einem kleinen Zimmer, feste Matratzen und bunte Ornament verzierte Decken übereinander, etc., etc. Es geht jetzt immer so weiter. Ohne Absatz, aber man kriegt schon so ein bisschen den Ton und auch diese Fähigkeit von ihr mit, wie sie einen sofort in dieses Setting hineinzieht und wie man schon auf diesen ersten anderthalb Seiten so denkt, aha, die Augenbrauen, das ist aber interessant, also mir ging es zumindest so.
Was den Stil angeht, die Prosa ist, für mich ist die absolut, ist eine schöne Prosa, die fließt dahin und um das, dass ich es nicht vergesse, es ist allein schon auch aus ästhetischen Gesichtspunkten eine absolut gute Entscheidung, die Literaturhaus zu holen. Das ist einfach eine gute Autorin, die ihr Handwerk versteht.
Und wir haben also dieses Buch, sieht auch ganz wunderschön aus. Da ist auf dem Cover ist so ein, sag ich jetzt so etwas naiv im russischen Stil gehaltenes Gemälde einer Frau, die ist so halb nur abgebildet, die so einen rot-türkisen Mantel anhat mit so Blumenornamenten. Das hat mich auch sofort angesprochen, zumal es da noch eine Geschichte dazu gab. Die hatten da vom Verlag ursprünglich das Gemälde einer ukrainischen Künstlerin genommen. Und als die dann wiederum gehört hat, dass es für eine Autorin gedacht ist, die in Russland lebt, hat die gesagt, nein, ich gebe mein Bild dafür nicht her. Russland, Ukraine geht überhaupt nicht. Also so weit geht das in diese Details, ne, wo wir uns ja eigentlich überhaupt keinen Kopf machen. Ich muss noch ganz kurz den Werbeblock einschieben und das Datum sagen,
ja, auf jeden Fall.
Wann Jegana Dzubowa im Literaturhaus ist. Und zwar ist das am 17. September. Und das Interessante ist hier, dass sie vorgestellt wird von ihrer Kollegin Olga Gryaznova, also der Autorin, die seit auch mit russischen Wurzeln, die seit die seit langem in Deutschland lebt und natürlich hier sehr bekannt ist und dann auch so aus Solidarität ihre Kollegin präsentiert und die Moderation übernimmt.
Der Russe ist einer der Birkenliebt, hieß das Debüt von Olga Kaschnova, die hat damals den Kühne-Preis, den Debütpreis des Haber von Festivals erhalten. Ist auch ein schönes Match, glaube ich, auf der Bühne und das wird ein spannender und guter Abend werden. Es gibt einen Satz, der ins Auge sprang, mir jetzt nochmal bei der kurzen Relektüre. Warst du heute eine würdevolle Frau? Das ist so ein bisschen die Frage, die ihr immer entgegenschaltet, entweder vielleicht sogar mal ausgesprochen oder mindestens unausgesprochen in ihrem Elternhaus. Es geht ganz klar darum, eben wurde genannt Baku, man fährt in die Heimat des Vaters. Die Tradition, dieses traditionelle Familienbild, Rollenbild von Müttern und Vätern wurde da eben, wird da gelebt. In Russland, in Moskau wird es vielleicht ein bisschen anders sein, aber es gibt eben diesen Bezug noch zur Heimat und das wird gelebt in diesem Elternhaus. Und wir haben hier es mit einer Frau zu tun, die sich nicht frei entfalten kann.
Ja, und dafür gibt's halt verschiedene Gründe. Also zum einen ist das, ist diese Erzählerin eine Intellektuelle. Sie schreibt, sie liest wahnsinnig viel. Und das ist für Frauen auch heute noch, das spielt in der Jetztzeit. Man denkt immer, das hat sowas Archaisches. Hat's ja auch, aber dann kommt auf einmal Internet und
auf negative Art und Weise
archaisch. Genau, und die Mutter kauft am liebsten bei IKEA und so. Man denkt immer so, ups, wo bin ich denn hier gerade? Ja. In welcher Zeit?
Ja, gut beschrieben.
Und sie ist eine, sie hat körperliche Einschränkungen. Also sie hat eine Krankheit und jetzt habe ich mir das auf den Zettel geschrieben, den ich nicht mitgenommen habe. Sie hat so eine Art Muskelschwäche,
ganz
so eine Nervenkrankheit.
Nervenmuskelkrankheit, ganz extrem.
Also nicht Multiple Sklerose, aber sowas in die Richtung.
Genau.
Und sie kann halt einfach, also sie hat zum Teil Krämpfe, ihre Füße verformen sich, sie kann manchmal nicht laufen. Also sie muss behandelt werden. Und damit ist sie halt auch weg vom Heiratsmarkt und damit hat sie praktisch eigentlich in dieser Struktur überhaupt keinen Wert mehr. Weil sich Frauen nur über die Reproduktion und über das Kinderkriegen und überhaupt definieren.
Darüber schreibt diese Autorin hier, genau darum geht es und ist auch vollkommen klar, welchen Schluss sie daraus selbst zieht, auch wenn es nicht lange oder nicht explizit genannt wird und welchen Schluss wir Leserinnen und Leser ziehen sollen eigentlich. Das ist eine auch psychosomatische Sache. Das ist die erkrankt, weil sie in ein Korsett gezwängt werden soll und so weiter. Das ist das ganze Thema dieses Romans. Mhm. Und du hast es eben genannt, es ging am Anfang, geht es um die Augenbrauen. Jedes Kapitel trägt die Überschrift eines Körperteils.
Genau, also beim Mund wird dann halt erzählt, dass die Frauen eben, dass denen nicht erlaubt ist zu sprechen. Sozusagen, dass die Frauen auch gar nicht großartig sprechen wollen. Also die Mutter, also sie erzählt sehr viel von ihrer Mutter, von ihrer von ihren Großeltern. Die Mutter gibt praktisch nur Anweisungen an die Töchter. Also diese Erzählerin hat noch eine Schwester und die werden praktisch nur in Befehlen großgezogen. Da gibt's keine Kommunikation oder Auseinandersetzung mit irgendwas. Der Vater spricht sowieso schon mal nicht. Der Vater wird auch, ich finde das so toll, auf welchem kurzen, also wie wenig Seiten sie braucht, um diese Welt zu erzählen. Ne? Also der Vater ist offenbar Alkoholiker, aber dazu halt geworden in der russischen Diaspora, wo er dann plötzlich von einem Mann, der gesungen hat und die Natur geliebt hat, zu so einer verbitterten Gestalt wurde, der irgendwie erst ein Gläschen Wodka und am Ende dann jeden Abend mehrere Wassergläser voll sich reingekippt hat und dann auch eben mal angefangen hat, gewalttätig zu werden und die Mutter zu schlagen. Ne? Wie das dann wiederum verborgen wird und immer eben so weitergegeben wird und eben auch so die Frauen, wenn sie denn mal zusammenkommen, halt sagen, da sprechen wir nicht drüber.
Genau.
So sind die Männer eben.
So
das musst
sie.
Du erdulden.
Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt täusche, aber ein bisschen schwingt bei diesen Gesprächen auch manchmal mit, was ist denn, könnten wir denn diese Männer verlassen oder so irgendwas?
Ja.
Aber das passiert natürlich überhaupt nicht.
Weil es ist halt nie so gewesen und sondern es gehört eben dazu, zum Schicksal einer Frau, das eben mitzumachen. Es gibt wohl einmal eine Cousine, die es geschafft hat, die sich getrennt hat und so. Ist aber absolut ungewöhnlich und die wird dann auch mehr oder weniger ausgestoßen.
Das super tragische, wie, warum unsere Erzählerin eben ans Krankenbett oft gefesselt ist, warum sie Operationen über sich ergehen lassen muss, dass sie ganz viele Untersuchungen, weil man nicht genau weiß, was ist das jetzt eigentlich, was das hervorgerufen hat. Da gibt es später noch eine Pointe, die verraten wir hier nicht, aber im übertragenen Sinne ist es eben, dass sie damit auch reagiert auf das, was ihr zustößt. Sie ist auch nicht jemand, sie kann sich dem nur entziehen, nicht wie die Cousine, indem sie abhaut und dann auch nicht glücklich wird, sondern sie kann sich dem nur entziehen, den Ansprüchen, die Welt, diese patriarchalische Welt an sie richtet, indem sie sich irgendwie in die Krankheit flüchtet.
Ja, wobei die Krankheit ja auch trotzdem Freiheit für sie darstellt.
Genau.
Ne? Dadurch ist sie ja raus. Sie will ja auch nicht heiraten, ne? Weil sie vermutlich einfach auch nicht auf Männer steht. Das wird hier nie so wirklich erwähnt, aber...
Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgelesen.
Aber sie ist ja froh, ne, dass sie nicht dieses traditionelle Bild erfüllt. Ja. So, sie hat zwar dann immer zu kämpfen in der Familie, aber also die Krankheit ist auch Freiheit für sie, so verrückt das jetzt klingt. Ne? Und ja, ich wollte nochmal auf die Sprache eingehen, die ist wirklich, also Jegana Jabarova ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, ist Lyrikerin und das merkt man absolut.
Kunstvoll,
ne?
Virtuos.
Ja, aber trotzdem so zugänglich, ne? Also wirklich poetisch und so auch so dicht einfach.
Das,
ne?
Buch, das man nicht nur, weil es 138 Seiten sind, auch sonst, man liest das wirklich sehr schnell, man liest es gebannt. Es ist eine ganz wunderbare Lektüre. Ich habe hier wir kommen immer noch mal auf einen Satz oder auf eine Stelle zurück. Ich habe mir ausgesucht eine einfach etwas Repräsentatives, dass das hier noch mal alles sehr pointiert zusammenfasst. Ich wusste schon immer, dass Vater in der Lage ist, mir mein Leben zu nehmen, wenn es ihm nicht passt, denn die unheimlichsten Augen gehören natürlich meinem Vater.
Ja, ich habe hier ein Kapitel, einen kleinen Ausschnitt aus dem Kapitel Augen. In der Welt, in der ich aufgewachsen bin, war jeder noch so kleine Winkel von Blicken durchbohrt. Augen gegen böse Blicke, Nachbarsaugen, Augen von Verwandten, Augen von Passanten, Augen von gewissenlosen Männern, traurige Frauenaugen. Das Leben in der Gemeinde hatte etwas von einer Reality-Show, wo überall unzählige Überwachungskameras waren. Für jede Handlung, jedes Wort, jedes Ereignis gab es Zeugen. Nichts blieb unbemerkt.
Ja, die Augen schon wieder, genau. Was nehme ich mit von der Lektüre dieses Buches? Ich bin da ganz offen. Ich lese Bücher, die sich so viel mit Krankheit beschäftigen, immer mit einer gewissen Anspannung, ich muss es ehrlich gestehen. Also das war einfach so, gar nicht immer unangenehm, aber es ist, es geht halt auch viel um Krankheiten in diesem Roman, das muss man ehrlich sagen.
Ich wollte gerne noch erzählen, wie der Roman zum Verlag gekommen ist. Vorhin habe ich ja erzählt, wie das Literaturhaus zur Lesung gekommen ist. Mhm. Aber das ist vielleicht auch nochmal interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Unbedingt.
Weil wie entdeckt denn jetzt so ein in Österreich sitzender kleiner Verlag, der zu Hansa gehört, so eine Autorin, von der noch nie jemand irgendwas gehört hat hierzulande. Und das kam über die Übersetzerin. Oft sind Übersetzer und Übersetzerinnen ja auch Scouts für die Sprachen, aus denen sie übersetzen. Und Maria Reiner hat eine andere russische Autorin übersetzt. Und die wiederum hat sie dann hingewiesen auf Jegana Jabarova. Ich weiß noch gar nicht, ob die da dann schon in Deutschland war oder dann noch dort. Und dann hat sie eine Probeübersetzung angefertigt von ein paar Seiten und hat das eben dann dem Verlag gezeigt. Und so sind die dann überhaupt übereingekommen, dieses Buch zu machen. Weil das ist natürlich auch ein Experiment und es ist auch ein Wagnis. Ne? Also wenn diese Autorin nicht, wie sag ich mal, Helferinnen und Helfer hat auf ihrem Weg, so wie Olga Krasnova, so wie ihren Verlag, so wie jetzt auch Literaturhaus hier in Hamburg. Sie hat auch noch andere Lesungen in anderen Städten. Ne? Wir sind jetzt nicht die Einzigen. Wir müssen halt einfach sehen, dass so eine Stimme gehört wird.
Genau,
ne?
Und deswegen ist es wirklich wunderbar, dass sie zum euer Programm gehört, zu deinem Programm gehört. Dieser gehört sie auch wirklich absolut hin. Was nimmst du mit von der Lektüre?
Ich habe mir jetzt hier nicht so richtig zurechtgelegt. Ich würde sagen, ich bin einfach nur beeindruckt von dieser, von der Kraft dieser Frau, sowohl im Leben als auch in der Literatur.
Ich muss sagen, jetzt mit dem, was du hier erzählst, meine Lust auf den Abend wird größer. Man möchte natürlich noch mehr von dir wissen, ich möchte auch von dir wissen, genau, wie ergeht es ihr hier eigentlich in Hamburg? Und das würde ich sie, wenn wir immer unsere Rubrik hier, was würde ich sie fragen? Das ist, da bin ich jetzt sehr, nah an ihrem Leben. Ich will natürlich wissen, wie lebt sie hier in Hamburg? Wie sehr vermisst sie denn eigentlich den Ort ihrer Herkunft? Was für eine Beziehung hat? Verändert sich das jetzt ein bisschen? Hat sie vielleicht doch auch Heimweh? Was ist vielleicht mit ihrer Familie? Man wird automatisch ein bisschen sehr biografisch bei ihr, weil das darf es aber vielleicht manchmal auch sein. Was würde Susi fragen?
Das darf sein, aber trotzdem ist halt das hier ein großartiges Stück Literatur, das muss man auch nochmal sagen. Ne? Also so dicht und poetisch habe ich wirklich lange nichts gelesen. Ja. Ich würde schon auch in die Richtung gehen. So, ich würde gerne wissen, welche Perspektiven sie hier für sich sieht. Arbeitet sie? Wie geht's weiter mit ihr? Ne? Mhm. Ja.
So, ich gebe acht Punkte.
Ich gebe jetzt 10 Punkte. So.
Ja, so. Bist du in deiner vierten oder fünften Folge bist du schon beim. Das finde ich aber gut. Finde ich gut. Nein, das. Das ist
ich möchte Menschen motivieren, am 17. September ins Literatur zu kommen.
17. September, das möchte ich definitiv auch. Danke. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich finde auch, 10 Punkte, das muss auch mal sein, immer diese langweiligen 7 und so.
Was hat denn zuletzt 10 Punkte bekommen, weißt du das noch?
Ich habe, glaube ich, hier mal Christian Krach 10 Punkte gegeben. Und das ist ja nun wirklich ein ganz anderer Autor.
Alles klar.
Und so weiter und so fort. Ja, mal gucken, wie oft wir die 10 reißen werden. So, das war die aktuelle Folge von Jetzt lass mich doch mal auslesen. Antje Fleming und ich verabschieden uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.
Viel Spaß beim Lesen.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.